Das ist schon eine Herausforderung. Immer wenn Menschen so zusammenkommen und miteinander leben und viel Zeit miteinander verbringen, egal ob es jetzt in einer Ehe ist, in einer Partnerschaft oder auch an einer Arbeitsstelle, da streitet man sich auch mal. Das ist unausweichlich. Es geht gar nicht anders. Ich selber muss dazu sagen, ich finde das noch nicht mal so schlimm. Ich bin tätig in einem Missionswerk, das heißt, meine Mitarbeiter sind alles Christen, die sich berufen wissen, anderen Menschen zu helfen, zu dienen, mit dem Wort Gottes zu dienen. Und es kommt schon mal vor, wenn wir so zusammen sind, das sind dann nur Missionare, Pastoren und so weiter, dass man sich schon mal streiten kann. Und mein nicht mildes Temperament sorgt manchmal für eine gewisse Lautstärke. Ich finde das alles noch nicht mal so schlimm, solange man danach hingeht und sagt, weißt du was, das war einfach Mist, was ich dort gemacht habe. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Und wenn ein Mitarbeiter mir gegenüber sich falsch verhalten hat, und so auf mich zukommt, doch bitte vergib mir, das war nicht richtig. Ja, dann vergibt man gerne, oder? Wir sagen, so im Deutschen heißt es dann, ich will mich bei dir entschuldigen. Klappt eigentlich so gar nicht. Man kann sich selber nicht entschuldigen. Wenn ich missgebaut habe, kann ich mich nicht entschuldigen. Ich kann nur um Vergebung bitten und sagen, du, es tut mir leid, bitte vergib mir. Du kannst dann quasi entschuldigen. Also schon alleine in unserem Wortgebrauch merken wir wollen unsere eigene Schuld so klein halten wie irgend möglich. Und wir wollen uns dann auch so frecherweise selber entschuldigen. Weil wir nicht in der Schuld des anderen stehen wollen. Ist schon merkwürdig, oder? Ich denke genauso. Und ich musste mir das angewöhnen zu sagen, nicht entschuldige, ich will mich bei dir entschuldigen, sondern bitte vergib mir. Ich bin schuldig geworden. Ich habe mich im Ton vergriffen oder was weiß ich. Aber solange das noch passiert, egal mit welchen Worten es geschieht, wenn man dann noch miteinander reden kann, die Dinge aus der Welt schaffen kann, finde ich so einen Streit gar nicht so schlimm. Meine Frau hat auch ein gewisses Temperament und bei uns geht es schon mal laut zu und her. Hält aber nie lange an, ist eine kräftige Explosion und danach ist wieder frische Luft. Was es bei uns nicht gibt, ist dieses Schweigen, diese dicke Luft den ganzen Tag oder bei manchen hält es ja noch länger an, dass man nicht so richtig miteinander umgehen kann. Das mag ich gar nicht. Wenn man sich mal gestritten hat, okay, dann muss man sich wieder versöhnen. Dann geht es auch wieder. Und solange Menschen miteinander zu tun haben, werden wir immer mal wieder aneinander schuldig. Wir müssten dann aber allerdings auch die Größe haben, zu sagen, es tut mir leid. Ich habe es gestern schon gesagt, ich halte ja niemals Vorträge, sondern immer nur Predigten. Und eine Predigt hat immer als Grundlage die Bibel. Und das macht es mir sehr einfach. Ich muss die Predigten nicht erfinden oder irgendwas, das steht alles schon da. Und alles, was ich so von mir gebe, das kannst du nachlesen in der Bibel. Wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, Leben mit Unversöhnlichkeit und Schuld, dann muss ich mich jetzt schon entschuldigen, um Vergebung bitten, dass ich einfach einige Dinge nicht sage, die für dich vielleicht ganz wichtig sind. Weil ich das Thema nur streifen kann. Wir könnten über dieses Thema eine ganze Bibelwoche halten. Und das an einem Abend mit einer relativ kurzen Predigt zu machen, ist für mich unmöglich. Das heißt, ich werde ganz viele Sachen nur ansprechen können. Und wenn du noch eine Frage hast nach der Predigt, bin ich auch gern dazu bereit. Vielleicht kann ich sie beantworten. Die Bibel ist ein Trostbuch für Verletzte. Das ist sehr gut. Die Bibel ist ein Trostbuch für Menschen, an denen andere Menschen schuldig geworden sind. Leben mit Schuld heißt ja nicht immer, dass ich Schuld habe. Es können ja auch andere Menschen schuldig geworden sein an mir. Wo Menschen dich verletzt haben. Und da finde ich in der Bibel Trost. Im 2. Korinther 1, Vers 3, da heißt es, Gott ist ein Gott allen Trostes. Einer der Namen Gottes. Der Gott allen Trostes. Sein Trost ist immer noch ein Kopf größer als unsere Not. Gott tröstet gerne. Deswegen ist die Bibel ein Buch für Menschen, die verletzt worden sind. Ein Trostbuch für Verletzte. Allerdings ist die Bibel auch ein Hoffnungsbuch für Menschen, die schuldig geworden sind. Es ist ein Hoffnungsbuch für Menschen, die schuldig geworden sind. Die nicht immer alles richtig gemacht haben. Für Menschen, die auch andere verletzt haben. Und ich habe viele Menschen verletzt. Bewusst, manchmal auch unbewusst. Und ich bin froh, dass ich in der Bibel Hoffnung finde. Für unvollkommene Menschen, wie ich es einer bin. Ich sage öfters, Herr Jesus, ich wäre gerne anders. Ich schaff's nicht immer. Ich bin dir dankbar, dass du mich nicht aufgibst. Im 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6, dort wird Gott vorgestellt und Gott wird ab und zu angeredet als der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nun, Bibelleser wissen Bescheid. Abraham, ein Glaubensheld, der Vater des Glaubens. Isaak, ein sehr ausgeglichener Mann, von dem man wirklich viel lernen kann, gerade in Stresssituationen. Sehr vorbildlich. Aber kann ich verstehen, dass Gott sagt, so stellt sich Gott selber vor. Gott stellt sich selber so vor und sagt, ich bin der Gott Abrahams und ich bin der Gott Isaaks. Sehr verständlich. Und dann fügt Gott hinzu, ich bin aber auch der Gott Jakobs. Und dann, das verstehe ich gar nicht. Jakob ist ein Mensch in der Bibel, der so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Er hat seine eigene Familie über den Tisch gezogen. Er hat gelogen und betrogen, so dass sich die Balken gebogen haben. Und wenn man das gelesen hat, dann denkt man, was für ein Mistkerl. Und jetzt sagt Gott, ich bin der Gott Jakobs. Jakob, ein Schlawiner, allein der Name schon Jakob, kann auch Betrüger heißen. Einer, der eigentlich nicht zu Gott passt, der auch nicht in so einer frommen Gemeinde passt. Einer, der sich immer irgendwie durchmogelt. Und Gott sagt, ich bin auch der Gott Jakobs. Kann man im ersten Augenblick nicht verstehen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es unsere große Chance. Ist es deine große Chance. Denn wenn wir ehrlich miteinander umgehen und du ehrlich zu dir selber bist, wie oft schuldig geworden? Wie oft Dinge gedacht, gesagt und getan, die nicht gut waren? Wie oft irgendwie noch durchgekommen? Vielleicht mit einer Halbwahrheit. Wie oft bin ich Jakob? Jetzt, wenn wir so zusammen sind, in so einem Kreis, dann sind wir alles liebe und nette Leute. Und ich kann euren Alltag nicht beurteilen, weil ich ihn nicht kenne. Ich weiß nicht, ob du mal so ausrasten kannst wie ich oder du eher so ein Mensch bist, der dann auf Jahre hinaus einen Menschen nicht vergeben kannst. Ob du hinterlistig bist. Ich weiß nicht, wie du deine Steuern machst. Das weiß ich alles nicht. Geht mich auch nichts an. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber ich bin sehr froh, dass Gott der Gott Jakobs ist. Dass er auch sagt, hör zu, ich weiß, wie ihr seid. Ich weiß von dir alles. Deine Gedanken, deine Worte und deine Werke. Und ich will trotzdem nicht auf dich verzichten. Gott ist nicht der Gott der Superhelden, sondern ein Gott der Versager. Deswegen ist die Bibel auch ein Hoffnungsbuch für Schuldige. Ein Trostbuch für Verletzte und ein Hoffnungsbuch für Schuldiggewordene. Leben mit einem schlechten Gewissen heißt Leben mit einem hängenden Kopf. Das ist logisch, oder? Leben mit einem schlechten Gewissen ist ein Leben mit einem hängenden Kopf. Ich bin ja sehr viel mit Menschen zusammen und ich gucke Menschen immer gerne in den Augen, in die Augen. Und ich merke sehr schnell, wenn Menschen weggucken müssen, da habe ich innerlich immer Fragezeichen. Menschen, die ein schlechtes, es ist nicht immer so, manchmal ist es auch das Selbstvertrauen, was fehlt, aber Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben, die können anderen Menschen nicht mehr ins Gesicht sehen, wenn sie schuldig geworden sind, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Das plagt einen. Das ist wie eine Last auf den Schultern. Das erschwert uns das Atmen. Unsere Gesichter sehen nur noch nach unten. Wir sehen nur noch uns. Wir kreisen auch nur noch um die Schuld. Wir leben mit einem schlechten Gewissen. Das wurmt uns, das macht uns krank. Das macht uns unsagbar müde. Und es ist ja auch logisch. Wenn irgendwas zwischen dir und einem anderen Menschen steht und du das nicht ausgesprochen hast, du hast ein schlechtes Gewissen, ist es schwer, miteinander gut umgehen zu können. Man meidet einander. Weil man weiß, da ist noch irgendwas dazwischen, das ist längst nicht gut. Ich bin ja in Hamburg in einer Gemeinde und da passt auch nicht immer alles. Und ich habe das schon erlebt, dass Menschen, wenn man die dann fragt, sag mal, ist da was zwischen dir und Peter, ich sage es jetzt einfach mal so, Peter und Karl haben sich irgendwie gestritten und das ist irgendwie so unterm Teppich gekehrt worden, das wurde nie wirklich ausgesprochen. Und dann frage ich den einen, sag mal, ist da was? Nö, alles in Ordnung. Und dann frage ich den anderen, sag mal, passt das alles und könnt ihr miteinander? Alles gut. Und dann merkst du aber, wenn die zusammenkommen, der eine setzt dich ganz links und der andere ganz rechts. Das heißt, man hat gelogen. Das ist nicht aus der Welt. Man meidet einander. Man kann sich nicht mehr ansehen. Man kann sich nicht mehr in die Augen schauen. Im Jesaja, Kapitel 53, Vers 6 heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Schafe sind sehr orientierungslose Tiere. Wenn man so ein Schaf aussetzt, das findet niemals zurück. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Ja, und das geht uns oft so. Wenn wir erstmal den Faden verloren haben im Leben, wenn wir keine wirkliche Orientierung haben und dann noch schuldig geworden sind und ein schlechtes Gewissen haben, dann sieht jeder nur noch auf seinen Weg. Dann sieht man die anderen nicht mehr. Dann geht man nicht mehr miteinander. Dann geht es weiter in dem gleichen Vers. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und hier wird von Jesus gesprochen, auch wenn es 700 Jahre vor der Geburt Jesu ist. Prophetisch. Alle Sünde wurde auf Jesus geworfen. Und er ist der, der Vergebung schenken kann. Jede Schuld ist immer Schuld gegen Gott. Gott gab uns 10 Gebote, nur 10. Ist viel kürzer als die Einleitung oder Anleitung für einen Föhn oder für eine Gebrauchsanweisung für ein Deo, die ist manchmal länger. Das ist interessant, was so auf den Dingen manchmal draufsprüht. Nicht in die Augen sprühen und so, als ob man das so machen würde. Oder nicht über 50 Grad erhitzen. Ja, ist ja klar, dass ich so ein Deo nicht auf dem Ofen lege. Ne? Aber wir lesen sowas und halten uns dran, dann wissen wir, das funktioniert alles gut. Gott gab uns 10 Gebote für die Beziehung zu ihm und miteinander. Nur 10. Und wir merken, wie schwer wir es haben. Und immer wenn wir ein Gebot brechen, werden wir schuldig an dem, der das Gesetz aufgestellt hat. Und das ist Gott. Ja, logisch. Klar. Das heißt, wenn ich einen Menschen beleidige, beleidige ich immer den Schöpfer. Und der Schöpfer ist Gott. So, Friedemann Ulmer sitzt zu Hause, isst Abendbrot und ich, sportlich wie ich bin, komme mit meiner Baseballkeule und verschönere sein Auto. Ne? So, und wenn ich so beim Verschönern bin, das tut ihm ja gar nicht weh. Tut ihm ja nicht weh, er sitzt ja drin und isst Abendbrot. Das Auto wird immer schöner. Friedemann, wie würdest du dich dabei fühlen? Warum? Ist sein Auto. Das heißt, wäre es ein anderes Auto, würde ihm nicht weiter stören. Aber weil sein Auto ist, obwohl es nicht direkt an ihm ist, nur ans Auto, tut ihm weh, gefällt ihm nicht. Er ist ein bisschen stinkig danach, weiß gar nicht warum. Es sind so platte Beispiele, aber einfach mal sensibel zu machen, wenn wir einen Menschen beleidigen, wenn wir einen Menschen verletzen, verletzt ist Gott. Er ist der Schöpfer. Gott liebt uns Menschen und er will nicht, dass sein Geschöpf beleidigt oder verletzt oder begrenzt wird im Leben. Gott will, dass jeder Mensch zur Entfaltung seines Potenzials kommt. Ist der Liebhaber des Lebens. Und wenn wir das verhindern, dann machen wir uns schuldig. Schuld ist manchmal auch so schwierig, weil es nicht beabsichtigt sein muss. Ich war letztens in einer Evangelisation und ich war bei einer Familie eingeladen und ich habe dann gefragt, wie groß ist eure Familie? Und sie sagten dann, 5 weniger ein Kind haben sie. Also sage, habt ihr 4? Nein, 5 weniger ein. Und ich sage, das müsst ihr mir jetzt erklären. Und sagt, ja, unser erster Sohn ist mit 2 Jahren gestorben. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich hätte nicht nachgefragt, hätte ich das gewusst. Und die haben mir dann gesagt, ja, unserer Oma geht es seitdem schlecht. Es waren schon 7 Jahre, glaube ich, vergangen. Und dann hat die Mutter mir erzählt, wie das geschehen ist. Die Oma musste auf das Kind aufpassen oder durfte auf das Kind aufpassen. Hinten im Garten gab es einen Gartenteich, da war 50 cm hohes Wasser. Und also gar nicht, noch nicht mal 50, sie hat gesagt, so hoch war das Wasser nur, war mehr so ein Dümpel. Das Kind 2 Jahre, spielte und fiel da rein mit dem Gesicht nach unten und hatte wahrscheinlich nicht die Kraft oder die Orientierung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das Kind in diesem kleinen Tümpel ertrunken. Man hat es reanimiert, 2 Monate durchgehalten, nicht mehr beieinander, nicht mehr klar und ist dann gestorben. Seitdem nimmt die Frau, diese Oma, Psychopharmaka, ist in Behandlung. Kommt nicht mehr klar mit dem Leben. Warum? Sie hat Schuld am Tod ihres Enkels. Sie war eine Sekunde nicht dabei, kurz nicht aufgepasst, hat keinen Grund gesehen, sich Angst zu machen, nicht mutwillig, aber ein Leben lang von Schuldgefühlen geplagt. Ein Leben mit Schuld ist ein furchtbares Leben. Ich las in der FAZ von einer Frau, die ging zu einem Baumarkt und kaufte Blumenerde und wollte Blumenerde kaufen, wollte einpacken, hat nicht so geklappt, ist nochmal zurückgefahren und hat einen Rentner umgefahren. Der fiel hin, man sah so keine großartige Verletzung, aber ein paar Tage starb der Mann an Hirnblutung. Und dann gab es einen Gerichtsprozess und so weiter und dann schrieb dieser Anwalt, wir haben 2 Frauen, die ihr Leben lang jetzt geplagt sind. Einmal die Witwe, die hat ihren Mann verloren und einmal die Schuldige. Sie wird sich ihr Leben lang Vorwürfe machen. Und er sagte dann 120 Tage Arbeitssatz für ein Menschenleben, für einen Moment der Unaufmerksamkeit. Das könnte jedem von uns so passieren. Und er hat recht, könnte wirklich jedem von uns passieren. Ich habe schon mal zurückgesetzt und bin gegen so einen Pfeiler, so ein Fahrraddings da gefahren. Nur es war nur so ein Fahrradständer, aber könnte ruhig auch ein Kind gewesen sein. Hätte ja auch passieren können. Gott sei Dank nicht. Aber die Frau muss jetzt damit leben. Und dann schrieb eine Psychologin Folgendes. Sie schrieb dann, diese Frau müsse sich selber verzeihen, aber die Frau weiß nicht wie. Sie kennt keinen Gott, den sie um Vergebung bitten könnte. Kannst du nachlesen im Internet, diesen Artikel gibt es noch. Sie kennt keinen Gott, der ihr vergeben könnte. Wo sind wir denn hingekommen? Dachte ich, schade, dass diese Frau heute Abend nicht hier sein kann. Gott vergibt gerne. Leben mit Verletzungen, die andere uns zugefügt haben. Wenn wir uns von den Verletzungen beherrschen, wenn wir immer nur in der Vergangenheit leben, blockiert das deine Zukunft und deine Gegenwart. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Wenn du immer wühlst und nachhakst, was damals geschehen ist, bist du nie für das Hier und Jetzt frei und deine Zukunft ist total blockiert. Das ist schade, weil wir werden immer bitterer und Bitterkeit verhindert jede Freude am Leben. Das heißt, Menschen, an denen schuldig geworden ist, die leben mit dieser Schuld der anderen, werden verbittert, griesgrämig und leben ständig in der Vergangenheit und sind nicht frei, werden teilweise beziehungsunfähig, lassen keinen mehr an sich ran, bauen eine echte Mauer um sich herum, packen ihr Herz in einem Tresor, weil jemand an dir schuldig geworden ist. Das kann dir passieren, das kann mir passieren. Und dann sind unsere Herzen sicher. Sicher vor jeder Verletzung, weil du ja keinen mehr an dich ranlässt. Und da ist dein Herz sicher, vakuum verpackt und da wird es auch sicher eingehen und sterben. Kalt sterben. Denn immer wenn du Menschen an dich heranlassen wirst, wirst du auch ein Stück weit enttäuscht und verletzt werden. Ich habe mir einmal gesagt, lieber 100-mal verletzt werden, aber ich liebe und lebe, anstatt immer auf Nummer sicher zu gehen. Leben mit Verletzungen ist schwierig. Und deswegen ist es so wichtig, um unseretwillen, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das ist der einzige Weg. Du kannst zu 100 Psychologen gehen. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, ist dein Leben verbaut. Und du hast eine verkrümmte Persönlichkeit. Du wirst nie frei sein. Du wirst nie dein Leben wirklich genießen können, weil du nicht vergeben hast. Und bitte glaub mir, ich weiß, dass es unter Umständen sehr schwer sein kann. Ich habe schon öfters über Vergebung gepredigt. Und wenn man dann in der Seelsorge einer Frau gegenüber sitzt, die sagt, ich wurde aber von meinem Onkel vergewaltigt. Das ist schwer. Wenn Kinder einfach Erwachsene scheuen und ängstlich sind und man ordnet das erstmal als normal ein, bis dann rauskommt, dass dieses Kind ein Kind von Missbrauch ist, Opfer von Missbrauch. Das ist schlimm. Und jetzt sag mal den Eltern, du musst vergeben. Sag mal dem Kind, du musst vergeben. Das ist der Hammer. Und jetzt nochmal. Vergeben müssen wir um unseretwillen. Du musst vergeben um deinetwillen, damit du deinem Täter nicht mehr Macht über dein Leben gibst. Denn solange ich nicht vergebe, hat diese Person oder diese Person Macht. Macht in deinem Alltag. Macht für deine Zukunft. Du gibst ihnen immer noch Macht. Vergeben heißt nämlich Folgendes. Ich habe hier so einen Schuldschein und den gebe ich jetzt weg. Den habe ich nicht mehr in der Hand. Das heißt, all das, was die gemacht haben, habe ich nicht mehr in der Hand. Ich möchte die Tür der Vergangenheit zumachen. Ich vergebe. Vergebung und Versöhnung, das sind zwei Paar Schuhe. Die Bibel fordert uns auf, zu vergeben. Versöhnung ist das, was daraus entstehen kann, aus der Vergebung. Nicht gleich muss. Vergeben müssen wir um unseretwillen, damit wir leben können, damit wir aufatmen können, damit wir noch eine Zukunft haben können. Versöhnung ist das, was daraus entstehen kann, aber nicht muss. Leben mit Schuld und Versöhnung, Unversöhnlichkeit. Wenn wir nicht vergeben, werden wir bitter, freudlos, friedlos, rastlos und hoffnungslos. Und wir geben immer allen anderen daran Schuld, dass unser Leben Mist ist. Dass wir nicht so können, wie wir wollten, weil damals Menschen in irgendeiner Form an uns schuldig geworden sind. Das muss nicht sein. Vergib, um deinetwillen, damit du leben kannst. Die Jahreslosung von letztem Jahr: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, Vers 21. Werde ich nachher versteigern. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Ein hässlicher, schwarzer Punkt. Was wir kaum wahrnehmen, ist das große weiße Blatt. Wir sehen nur noch diesen schwarzen Punkt. Alles andere nehmen wir kaum wahr. Wisst ihr, eine kleine praktische Hilfe, um vergeben zu können. Der Mensch, der an dir schuldig geworden ist, der hat auch seine guten Seiten. Der hat dir vielleicht auch viel Gutes getan, denn Menschen, die uns wirklich verletzt haben, sind meistens Menschen, die uns nahestehen oder standen. Ganz Fremde können mich nur schlecht verletzen. Sind meistens nur Menschen, die Herzensmenschen sind, die mich dann enttäuscht haben und verletzt haben. Und ich muss immer wieder daran denken, ich habe auch viel Gutes mit diesen Menschen erfahren können. Mich haben manchmal Menschen enttäuscht und ich musste mir vor Augen halten, Gott, aber du hast auch dein Werk mit denen begonnen und du hast auch was Gutes in deren Leben gelegt. Und ich möchte mich nicht nur konzentrieren auf diesen schwarzen Punkt, denn der Mensch ist nicht ausschließlich das, was er dort gemacht hat. Das ist ein Grundsatz für jeden Seelsorger. Der Betrüger ist nicht nur ein Betrüger. Und der Schläger ist nicht nur ein Schläger. Und der Alkoholiker ist nicht nur der Alkoholiker. Hat auch seine anderen Seiten. Und wir tun gut daran, den Menschen als Ganzes zu sehen. Und wir werden irre an Menschen, wenn wir nur immer die schwarzen Punkte betrachten. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Umgang mit der eigenen Schuld. Entweder spielen wir sie so herab, dass sie quasi aufgelöst wird, oder wir können uns selber nicht vergeben. Für beiden gilt folgender Bibelvers, 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Schuld, dann betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott vergibt gerne. Gott ist in Sachen Vergebung sehr, sehr großzügig. Aber ohne dem wird es niemals gehen. Keiner kann von sich aus vor Gott bestehen. weil wir allesamt schuldig geworden sind. Wir werden nur unsere Schuld los, wenn wir zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus Christus, bitte vergib mir meine Schuld. Egal wie klein oder groß sie ist. Wie geht Jesus mit Versagern um? Er liebt jeden. Egal, was du gedacht, gesagt oder getan hast, egal, was du bisher geglaubt hast, Gott vergibt gerne. Psalm 103, Vers 10 bis 13. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über denen, die ihn fürchten. Gott tröstet die Verletzten und richtet Versager wieder auf. Ich möchte uns noch etwas lesen aus dem Johannesevangelium. Das Folgende passiert: Jesus muss nach Samarien und da heißt es ab Vers 4, er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in einer Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe beim Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Dort war der Brunnen Jakobs. Weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Eine Samariterin. Die Samariter, das waren ein zusammengewürfeltes Volk. Das heißt, die eigentliche Bevölkerung wurde deportiert, wurde misshandelt, wurde umgebracht, in Straflagern, würden wir heute sagen, gebracht. Und völlig fremde Leute haben dann diesen Ort angesiedelt. Und da entstand so eine Mischreligion von Heidentum und Judentum. Die Juden hatten einen ordentlichen Hass auf die Samariter, denn die sagen, ihr dürft jetzt all das genießen, was unsere Verwandten, unsere Menschen aufgebaut haben und ihr gehört eigentlich nicht zu uns. Samariter. Hass zwischen Juden und Samariter. Die Juden haben Samarien gemieden. Die sind lieber einen großen Umweg gegangen, als irgendeinen von den Typen zu treffen. Die konnten sich hier nicht aushalten. Jesus hätte diesen Umweg gehen können, wollte aber nicht. Er wollte gerne mit dieser Frau sprechen, mit dieser Samariterin. Jesus sitzt am Brunnen und diese Frau kam zu ihm, um Wasser zu schöpfen, um 12 Uhr mittags, sechste Stunde. Normalerweise hat man das entweder morgens früh gemacht oder abends, wo es kühl ist, nie zur Mittagszeit. Warum? Das war eine ausgestoßene Frau, auch von ihren eigenen Leuten ausgestoßen. Sie lebte ein unmoralisches Leben und sie wurde verurteilt. Noch und noch und noch. Und sie hatte keine Lust, mit den anderen Frauen am Morgen Wasser zu schöpfen. Denn sie spürte diese verletzenden Blicke. Das Getuschel hinter ihren Rücken. Und dem wollte sie sich nicht mehr aussetzen. Also ging sie allein um 12 Uhr. Und da saß Jesus. Und dann bittet Jesus sie um Wasser. Und wenn du das nachliest, wird es sehr spannend. Johannes Evangelium Kapitel 4. Jesus bittet sie um Wasser und die ist total perplex und sagt, du als Jude, als Mann bittest mich, eine samaritische Frau um Wasser? Was ist denn hier los? Also die ganze Bitterkeit und Enttäuschung kam so raus. Der ganze Frust. Und Jesus sagt dann, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, dann würdest du mich jetzt nach Wasser fragen. Sie stehen am Brunnen, es ist heiß, Jesus hat keinen Brunnen oder keine Kiste Cola oder sonst irgendwas dabei und sagt also, wenn du möchtest, gebe ich dir Wasser. Und sie sagt, sag mal, ist es zu heiß, sonnstig? Dieser Brunnen hat Jakob gebaut, da haben so viele Menschen draus getrunken. Dieser Brunnen wurde zum Segen für viele Menschen. Und jetzt sagst du, gib mir was zu trinken. Und Jesus erklärt dir dann, pass auf, Frau, wenn du aus diesem Brunnen trinkst, das Wasser, wirst du nach einer Zeit wieder durstig, nicht wahr? Und sie sagt, ja, logisch. Ja, klar. Sagt, ich gebe dir Wasser, Lebenswasser, dann wirst du nie wieder Durst haben. Du trinkst einmal, nimmst es in dir auf und dein Lebensdurst ist jetzt endlich gestillt. Die wusste noch nicht, das richtig einzuordnen. Und Jesus sagt, ich kann dir dieses Wasser geben. Und sie sagt, ja, hin und her. Die streiten sich dann so ein bisschen und Jesus macht sie neugierig und sagt dann, also weißt du was, machen wir es doch einfach mal so, du holst jetzt deinen Mann und dann gebe ich euch dieses Wasser. Und sie sagt, Herr, 5-mal war ich verheiratet, 5-mal wurde ich enttäuscht, 5-mal wurde ich verletzt, 5-mal habe ich vielleicht Menschen verletzt, wir wissen es ja nicht, das ist zwar das längste Gespräch, was wir in der Bibel haben, von Jesus an Menschen, aber stehen immer noch keine Details drin. Auf jeden Fall sagt sie, ich habe keinen Mann. Ich lebe zwar mit jemandem zusammen, in wilder Ehe, aber verheiratet, nee, der will mich nicht. Ich war ja 5-mal verheiratet und so eine möchte man nicht mehr heiraten. Und Jesus sagt, du hast recht. 5-mal warst du verheiratet und jetzt lebst du in einer losen Beziehung. Und dann diskutiert sie so ein bisschen mit Jesus und sagt, ja, wenn der Messias kommt, der Retter, dann wird alles anders. Und Jesus sagt dann, und das hat er vorher noch nie zu jemandem gesagt, ich bin's. Ich bin der Messias, der von Gott verheißene Retter. Das offenbart er dieser Frau. Ich bin's. So geht Jesus mit Menschen um, die versagt haben. Mit Menschen, die verletzt sind. Mit Menschen, die enttäuscht sind. Mit Menschen, die bitter sind. Diese Frau hatte so einen Frust. Wahrscheinlich überhaupt grundsätzlich Männern gegenüber, den Juden gegenüber, aber auch die Menschen in ihrem Dorf, die sie gemieden haben. Keiner wollte was mit ihr zu tun haben. Die hat keiner mal zum Grillen eingeladen. Zum Klassentreffen. Und die wuchs auf, wie jedes Kind aufwächst. Und die hatte Wünsche, wie jede normale Tochter eines Vaters Wünsche hat. Und die wünschte sich auch, einmal zu heiraten. Aber das hat einmal nicht geklappt. Das zweite Mal auch nicht. Das dritte Mal auch nicht. Das vierte Mal. Und da hat sie wahrscheinlich schon resigniert. 5-mal hat sie allerdings geheiratet. Und jetzt lebt sie nur noch in einer Beziehung und sagt, heiraten hat keinen Sinn. Vielleicht hätte sie gern geheiratet, aber der Mann wollte es nicht. Wir wissen es nicht. Aber sie wusste, einiges habe ich auch verbaselt. Ich bin schuldig. Und andere sind an mir schuldig geworden. Und damit lebte sie jetzt. Mit dieser Verbitterung. Und jetzt begegnet Jesus diesen schuldigen Menschen, diesen verbitterten Menschen und bringt ihnen so viel Liebe entgegen. Wertet ihn auf. Spricht mit ihr. Ich weiß gar nicht, wie lange das wohl her gewesen ist, dass irgendjemand ihr in die Augen geschaut hat. Mache mir das manchmal so aus Scherz mehr, wenn ich einkaufen gehe, die Verkäuferinnen, die sind es ja nicht gewohnt, dass man sie mit Namen anspricht, oder? Da steht zwar immer der Name dran und manchmal mache ich das dann, vielen Dank Frau Meier oder so, und die guckt dann ganz entsetzt, als ob der Namensschild gar nicht, das Namensschild gar nicht da dran wäre, da steht doch da. Und die Leute sind dann ganz viel freundlicher. Wenn man sie einfach mal als Menschen wahrnimmt, mal anschaut, mal ein Wort mehr als nur Danke sagen. Das tut so gut, oder? Und das tat dieser Frau so gut, dass Jesus sich mit ihr unterhalten hat und sagt zu ihr, pass auf, alles, was Menschen gebaut haben, hält nicht für die Ewigkeit, aber ich gebe dir ewiges Leben. Wasser, das du zu dir nimmst, ewiges Leben, und du wirst nie wieder durstig sein. Als sie mitkriegte, dass Jesus wirklich der Messias ist, der von Gott verheißene Retter, der Schuld vergeben kann, der Hoffnung schenken kann, ewiges Leben schenken kann, hat sie Folgendes getan. Sie rannte hin in dem Dorf, an dem alle die lebten, in dem alle die lebten, die sie verurteilt haben, die sie selber auch gemieden hat. Wahrscheinlich hat sie immer wieder gedacht, ja, das sind ja die Pharisäer. Das sind ja die, die alles richtig machen, deren Hecken immer ordentlich geschnitten sind, deren Autos immer ordentlich gewaschen sind, die nie irgendwas Falsches tun. Da sitzt die Hose immer. Da gibt es keine Flecken. Deren Kinder sind immer ordentlich, die haben immer die besten Noten und ich bin ja immer nur die Schlechten. Das sind Heuchler und Pharisäer. Und mit denen wollte sie eigentlich nichts mehr zu tun haben und die im Dorf dachten, das ist eine echte Mistbiene, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Jetzt rennt sie hin und sagt ihnen, ich habe Jesus kennengelernt. Ich habe den Messias kennengelernt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und er hat mich nicht verurteilt. Hat mich angenommen, so wie ich bin. Hat mir Wertschätzung entgegengebracht. Liebe. Und die Menschen aus diesem Landstrich Sychar kamen zum Glauben an Jesus. Jesus verbindet. Jesus ist die einzige Person im ganzen Universum, die dir deine Schuld vergeben kann. Egal, was du getan hast. Jesus kann dir vergeben. Das kann niemals eine Kirche. Keine katholische Kirche, keine evangelische Kirche, keine freie Gemeinde oder evangelikalen Christen oder sonst irgendjemand kann dir die Schuld vergeben. Vielleicht bist du ein Mensch, der getauft worden ist als Baby. Das ist super. Aber dadurch wurde dir nicht vergeben. Dadurch bist du nicht gerettet. Das wäre ja geradezu pervers. Ich wurde als Kind getauft. Meine Eltern meinten es gut, hat offensichtlich nicht geschadet. Aber gerettet werde ich dadurch nicht. Überleg mal, jetzt hast du so ein kleines Baby zu Hause. Du fährst zur Taufe hin. Auf dem Weg ist ein Unfall. Alle kommen um. Jetzt ist das Kind ja kein Kirchenmitglied geworden, also kommt es auch nicht in den Himmel. Schlimm, oder? Dieses Denken. Andersrum, die Taufe wurde jetzt vollzogen, du fährst mit deiner Familie nach Hause, ganze Familie kommt beim Unfall um. Jetzt sind alle gerettet, weil ja so ein bisschen Wasser auf das Kind kam. Ist doch Blödsinn. Ich sage nicht, dass es schlimm ist oder dass es geschadet hat. Aber es rettet nicht. Nur weil du irgendwo Kirchenmitglied bist, egal in welcher Kirche, bin ich gegen Kirchen, ganz und gar nicht. Ich bin dafür. Aber das rettet nicht die Zugehörigkeit. Es kann nur einer deine Schuld vergeben. Jesus Christus heißt er. Und solange du ihm darum noch nicht gebeten hast, ist deine Schuld noch vorhanden. Und jetzt noch was. Wir können Vergebung nicht erlangen, ohne Jesus selber aufzunehmen. Wisst ihr, Gnade ist kein Päckchen vom Postboten. Was ich nehme und der Postbote ist mir egal. Wer weiß denn schon den Namen seines Postboten? Oder Postbotin, ich nicht. Ich weiß, das ist eine nette Frau bei uns, die kommt dann immer. Und wenn sie in Urlaub ist, kommt der, so ein Schwarzer, der macht das. Ich weiß aber nicht, wie sie heißen. Beide nicht. Hab auch nie nachgefragt. Haben auch kein Namensschild. Aber ich nehme immer das Päckchen entgegen, bin freundlich, sage guten Tag und tschüss. So können wir mit Gott nicht umgehen. Wenn wir Vergebung unserer Schuld haben wollen, geht es nur darüber, dass wir Jesus selber aufnehmen. Gnade gibt es nur durch eine Person, Jesus. Es ist keine Sache, die wir nehmen können und ihn selber ablehnen, auf Distanz halten. Das geht nicht. Wenn ich sage, ich bin ein Christ, dann kommt es daher, weil ich mit Christus lebe. Wenn ich immer von Bekehrung rede, dann rede ich immer darüber, dass ein Mensch sich entschieden hat, Herr Jesus, bis jetzt bin ich dir irgendwie aus dem Weg gegangen. Ich bin schuldig geworden. An dir selber, an deinem Wort, an deine Gebote und an vielen Menschen. Bitte vergib mir. Und ich will ab jetzt mit dir leben. Ich will aus dieser Quelle leben. Das ist Bekehrung. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, hast du das Entscheidende nicht. Denn die Bibel sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus noch nicht aufgenommen hat, hat das Leben nicht. Das geschieht an einem Tag. An einem Tag. ist kein Prozess. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, wie viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Gott möchte eingeladen werden. Jesus möchte eingeladen werden. Und er wartet darauf, bis du das tust. Er zwingt dich nicht. Liebe vergewaltigt dich nicht. Liebe bittet. Liebe lockt. Liebe umgarnt. Aber Liebe zwingt niemals. Und Gott schenkt dir die Kraft, anderen vergeben zu können. Wenn Jesus im Leben eines Menschen hineingekommen ist, dann kann er die Hürden überwinden. Diese Frau lief zu den Menschen, die ihr nichts Gutes getan haben, die sie verachtet haben. Sie lief dorthin, denn wer Jesus aufgenommen hat in seinem Leben, wird merken, diese Liebe, die ist so stark, die muss man quasi weitergeben. Und man hat dann auch die Kraft, vergeben zu können. Vielleicht hast du gesagt, so viele Menschen sind an mir schuldig geworden und ich habe nicht die Kraft zu vergeben. Es kann sein. Dann bitte nimm Jesus auf. Er wird dir die Kraft schenken, vergeben zu können, damit dein Leben gelingen kann. Wir brauchen Gott, um Mensch sein zu können, damit unser Leben zur Entfaltung kommt und wir ewiges Leben haben. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben, für eure Seelen. Egal, ob Menschen an dir schuldig geworden sind, er schenkt dir die Kraft, um vergeben zu können. Oder du bist selber schuldig geworden, Gott vergibt dir gern. Die Bibel ist ein Trostbuch für Verletzte und ein Hoffnungsbuch für Versager. Und ich glaube, wir sind immer beides im Leben. Wir sind schon Täter geworden und auch Opfer. Und wir brauchen Jesus. Und wir kommen nicht an ihm vorbei. Und wenn du heute Abend eine Entscheidung treffen willst, einfach diese Begegnung mit Jesus haben willst, diese Kraft vergeben zu können und ein neues Leben anzufangen mit Jesus, dann bitte ich dich, komm heute Abend. Wir haben extra einen Raum vorbereitet. Wenn du hier rausgehst vor der Treppe, da steht Gesprächsraum drauf, da werde ich auf dich warten. Und dann möchte ich dir noch gerne einiges erklären. Wenn du Fragen hast, soweit ich sie beantworten kann, möchte ich das gerne tun. Und dann möchte ich gerne mit dir beten. Und dann möchte ich dir gerne ein Gebet vorformulieren, ein ganz schlichtes Gebet. Das heißt, ich möchte nicht, dass du mir deine ganzen Sünden bekennst. Ich kann dir sowieso da nicht helfen, aber ich kenne da jemanden, der dir alles vergeben kann. Das ist Jesus. Und in diesem Gebet solltest du Jesus sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir alles, was ich getan habe. All meine Schuld und Sünde. Und in dem Moment vergibt Jesus all deine Schuld und Sünde. Und in diesem Gebet sagst du, Herr Jesus, ich öffne dir jetzt meine Herzenstür, ich will dich aufnehmen, ich will mit dir den Alltag verbringen. Und dann wirst du merken, Stück für Stück wird dir Jesus die Kraft geben, vergeben zu können, weil dir selber vergeben worden ist. Er wird dein Leben neu gestalten, du wirst ewiges Leben haben, du wirst Frieden für deine Seele finden. Und das hat die besten Auswirkungen im Leben. Wisst ihr, Gott ist nicht ein Gott, der auf uns wartet mit einem moralischen Zeigefinger, sondern mit weit ausgebreiteten Armen am Kreuz. Dort starb er für unsere Schuld und Sünde und ist am dritten Tag ohne unsere Schuld und Sünde auferstanden. Jesus lebt und ich bin so sicher, dass er bei uns ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und ich bin so sicher, dass er nicht auf dich verzichten will und dich nicht verurteilen will, sondern dir vergeben will, dich zu einem Kind Gottes machen will und will, dass dein Leben gelingt. Dass du inneren, stabilen Frieden hast. Auch wenn mal etwas daneben gegangen ist. Auch wenn es durch Turbulenzen gehen muss. Gott wird mit dir gehen. Und wenn du hier einmal die Augen zumachst und es an Sterben geht, wird er dir die Sicherheit und diesen tiefen Frieden geben. Auch schon vorher. Wenn es soweit ist, wirst du die Augen bei ihm aufmachen. Nicht irgendwo. Wenn das dein Wunsch ist, dann bitte komm doch in diesen Gesprächsraum. Das ist eine Einladung. Nur eine Einladung. Es ist kein Druck, es ist kein Zwang, keine Manipulation. Eine Einladung kann man annehmen oder ablehnen. Du darfst auch gerne jemanden mitbringen. Deinen Freund, deine Freundin, deine Frau oder was auch immer. Du darfst einfach kommen. Du darfst Fragen stellen. Und dann können wir zusammen beten, wenn es dein Wunsch ist. Gott gebe dir heute Abend die richtige Entscheidung. Keiner muss mit Schuld leben und keiner muss unversöhnlich bleiben. Gott schenkt uns eine neue Perspektive in Christus und die dürfen wir annehmen. Jetzt singen wir noch ein Lied, die es singen können. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Nach diesem Lied werde ich noch ein kurzes Gebet sprechen und dann werde ich in diesen Gesprächsraum gehen und dann auf dich warten. Gott vergibt gern und Gott gibt gerne die Kraft, vergeben zu können. Es liegt an uns, wie wir unser Leben weiter gestalten wollen. Es liegt an dir, wie du dein Leben weiterführen willst. Ich möchte noch mit uns beten. Und wenn es möglich ist, stehen wir dazu auf. Herr Jesus, danke, dass du ein guter Gott bist, dass du gerne vergibst, dass du auch der Gott Jakobs bist, der Menschen, die nicht alles richtig machen, die hin und wieder versagen. Ich reihe mich dort ein, Herr Jesus, und ich bin dir so dankbar, dass ich von deiner Gnade schöpfen darf und leben darf. Und dass du immer wieder die Kraft schenkst, anderen Menschen vergeben zu können, die an uns schuldig geworden sind. Aus deiner Kraft zu leben, macht es um ein Großes einfacher. Und danke, Jesus, dass du diese Mauern der Unversöhnlichkeit durchbrechen willst, im Leben eines jeden von uns. Und schenk du gerade denen Mut, Herr Jesus, die zweifeln oder einfach den Wunsch eigentlich haben, mit dir zu reden und mit dir zu leben. Dann gib du einfach diese Entscheidungskraft, einfach den Charme zu überwinden und zu dir zu kommen. Danke, dass du ein guter Gott bist und uns segnen willst. Amen.